Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt Marie.
So, mein Lieber, wir haben eben schon ein bisschen offscreen über Olympia gesprochen, weil ich gesagt habe, dass es diese Woche gar nicht so wahnsinnig viele Neuigkeiten gibt im Bereich normale Neuigkeiten, weil halt die News immer noch voll sind mit Olympia. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele Olympia-Themen. Ich fand, dieses Jahr war die Olympiade besonders kurios. Also es waren sehr viele Dinge, die passiert sind, die nicht auf meiner Bingo-Karte so waren. Ich frage mich, ob das einfach nur wirklich alles crazier geworden ist oder ob einfach die Berichterstattung jetzt viel mehr hinschaut. Also weil ja jetzt einfach dadurch, dass jeder ein Telefon hat und jeder irgendwie Hobbyjournalist ist, ganz viele News ja auch nach außen dringen oder auch die Leute das Bedürfnis haben, die Sportler sich auf Instagram zu präsentieren und was nicht alles, dass diese ganzen Sachen immer schon passiert sind, dass wir nur nie davon was mitbekommen haben vorher.
Gut möglich, ja. Das olympische Dorf ist quasi transparenter geworden.
Ja,
oder macht sich selber auch transparent.
Genau, nichtsdestotrotz, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Dingen. Also wenn ich sage, Dinge, die ich nicht so auf dem Zettel hatte, wie zum Beispiel der norwegische Biathlet, der dann, nachdem er gewonnen hatte, vor der Kamera seine Ex-Freundin um Verzeihung gebeten hat, weil er sie betrogen hat vor einer Woche und sie gerne zurückhaben wollte. Und daraufhin natürlich ein riesen Shitstorm losgegangen ist. Zum einen war es natürlich doof für die Freundin, die gesagt hat, ja, also eher nicht.
Also ist ein bisschen wie bei dem öffentlichen Heiratsantrag. Großes Risiko, würde ich sagen.
War auch für die Sportler halt scheiße, weil dadurch hat er halt natürlich diesen sportlichen Moment irgendwie voll entzaubert für alle, weil es ging halt nicht mehr um den Sport. Jeder hat nur noch über diese Liebesgeschichte gesprochen und er hat das aber bei sich im Kopf so verknüpft gehabt von wegen, die letzte Woche war eine der schlimmsten Wochen meines Lebens. Ich habe total gelitten und deswegen bin ich so froh, dass ich das jetzt hier so gut durchziehen konnte. Aber dadurch, dass er dann halt gar nicht mehr über den Sport und die Medaille geredet hat, sondern nur noch über diese, oh mein Gott, meine Freundin, waren alle drumherum so ein bisschen hilflos und haben gesagt, ja, also das gehört hier eigentlich nicht hin. Ja.
So ein bisschen unprofessionell.
Also ein bisschen sehr so. Und es hat auch nicht geholfen, weil sie wollte nichts von ihm und wollte auch danach
auch
nichts mehr von
Gold-
ihm.
Auch mit Goldmedaille nehme ich dich
nee,
nicht zurück.
Und also das war schwierig. Oder, was natürlich auch mein absoluter Lieblingsskandal von dieser Olympiade, ist natürlich Curling. Wer hätte gedacht, dass es im Curling, dem langweiligsten, potenziell langweiligsten Winter-Olympiasport der Welt zu so Skandalen kommt, wie wer hat den Stein wann wie angefasst und ist das verboten oder nicht?
Und warum ist der sich so teuer?
Ja, also ich wusste das auch nicht. Das fand ich wirklich faszinierend. Das habe ich auf meinem Account gepostet, dass diese Steine nur auf einer einzigen Insel der Welt aus einem einzigen irgendwie Granitabbaubereich irgendwie geschürft werden können. Und ein Stein kostet 1.000 Euro und nur alle 10 Jahre kann ein neuer Stein gemacht werden. Und
was?
Also, ja, weil das halt so ein, irgendwie so ein super
krasses
Material.
Muss das auch
noch
bei einer bestimmten Mondphase gemacht werden, oder?
Also ehrlich gesagt, es hörte sich so ein bisschen so an. Ja,
das ist mehr ein Kult als eine Sportart, oder?
Aber es war wirklich krass und ich dachte so, wow, okay, wenn ich das Video, ich habe das verlinkt, ich verlinke das in die Shownotes.
Sehr geil.
Und also sowas finde ich echt spannend. Naja, nee, es war so gewesen, dass die Kanadier haben gegen die Schweden gespielt und der eine kanadische Spieler halt hat den Stein vor der Hockline, das ist so eine grüne Linie, nach der du nichts mehr anfassen darfst quasi, keine Steine mehr berühren darfst oder lenken darfst oder so. Vor der Hockline hat er den angefasst und es gibt die Regel, dass man vor der Hockline den Stein zweimal korrigieren darf, indem man ihn am Händel anfasst. Jetzt hat aber der kanadische Spieler den nicht am Händel berührt. Es war vor der Hockline, aber es war am Granitteil. Und zwar hat er mit dem Zeigefinger quasi ein bisschen nachgeschoben, wobei man dazu sagen muss, ich glaube persönlich nicht, weil der hat ihn nur kurz berührt, der hat ihn nicht geschoben oder so. Ich glaube nicht, dass der dadurch die Bahn des Steins verändert hat, aber es war halt so ein Reflex, dass er das angefasst hat. Und das ist total komplett verboten. Man darf die Steine am Granitteil nicht anfassen. Und wenn das passiert, dann muss normalerweise der Schiedsrichter das halt ahnden, aber wenn der Schiedsrichter das nicht sieht oder ignoriert, dann ist es erledigt, weil wenn das Spiel abgeschlossen ist, kann man nicht rückwirkend nochmal Strafen verhängen oder so. Also was der Schiedsrichter in dem Spiel dann nicht ahndet, ist halt einfach erledigt. So. Jetzt ist es so gewesen, dass die Schweden das dann also quasi angebracht haben, gesagt haben, hier Moment mal und so. Dann stellte sich heraus, der Kamera Winkel, den es offiziell gibt in diesem Sport, der ist von vorne. Und der hat den aber hinten am Stein berührt. Und in diesem Kamerawinkel, den es offiziell gibt, kann man das gar nicht sehen. Und dann stellte sich später heraus, dass die Schweden, weil wohl heimlich, in Anführungszeichen, eine eigene Kamera aufgestellt haben mit einem Winkel, wo man genau sehen konnte, dass der kanadische Spieler den Stein berührt hat. Und, und dann stellte sich nämlich heraus, dass der das wohl schon öfter in Spielen gemacht hat und dass die Schweden das quasi jetzt ihm beweisen wollten, weil, weil es bisher nie geahndet worden ist. Und daraufhin haben die also im Spiel gesagt, meinte der eine Spieler, und da muss man sagen, das war quasi ein Spieler, der im Curling wirklich sehr lange und sehr erfolgreich war, dieser eine schwedische Spieler, das war quasi Boris Becker oder ich weiß nicht, wen du da hast oder hier.
Steffi Graf.
Oder Steffi Graf, genau, die hatten besseres. Also es war so, so dieses Format, ja. Und der hat dann zum kanadischen Spieler gesagt, er hat es berührt. Der kanadische Spieler war völlig empört und hat gesagt, das wäre alles erfunden und erlogen. Und er hätte nie, er wäre 200%ig sicher, er hätte den Stein nie angefasst. Und dann meinte dann der schwedische Spieler, ganz ruhig, aber meinte, ja, das werden wir ja sehen, wir haben ein Video, dann können wir es dir nach dem Spiel zeigen. Und dann meinte er so, das sei alles absolut Mist und es würde gar nicht stimmen und fuck off. Und hat wirklich, ist wirklich ausfallend geworden. Und daraufhin hat er eine Strafe bekommen, weil er halt ausfallend geworden ist. Aber nicht für das eigentliche Vergehen, weil das hat der Richter halt nicht gesehen. Aber er hat dann eben eine Abmahnung bekommen wegen unsportlichem Verhalten. Naja, und dann später stellt sich halt raus, ja, er hat es berührt. Und ja, also es war, das war ein Riesending. Und dann später tatsächlich in einem anderen Spiel hat er das auch wieder gemacht. Und dann kam es nämlich noch krasser, in einem Spiel
mal,
der
ist
Kanadischen.
Ist das ein Tick oder was? Hat der eine.
Ja, pass auf,
oder ist das
ich habe nämlich
Strategie?
Eine Theorie, dass es nämlich so eine Art Tick ist, genau. Weil im Spiel der kanadischen Frauenmannschaft gegen die Niederländer hat die kanadische Spielerin das auch gemacht. Und
also wer anders?
Ja, und dann kanadische Spielerin, aber auch Kanada. Und dadurch, dass es ja vorher so ein Riesending bei den Männern gegeben hat, so ein Riesenskandal, haben die Niederländerin das sofort beanstandet. Und im Spiel ist tatsächlich der Stein danach rausgenommen worden. Also die haben Recht bekommen. Und ja, und das ist also ein Riesending hin und her und so weiter. Und der kanadische Spieler, muss man der Fairness halber auch sagen, hat sich dann hinterher beim schwedischen Curling-Spieler entschuldigt, hat gesagt, es tut ihm leid, dass er ausfallend geworden ist, das wollte er nicht, aber hat sich in dem Moment halt so ungerecht behandelt gefühlt, dass er halt einfach das nicht akzeptieren konnte. Aber dass er dann trotzdem Mist gebaut hat, das hat er nicht akzeptiert, ja. So. Und das ist also jetzt ein Riesending und jetzt stellt sich heraus, ich habe mir das angeguckt, ganz genau.
Ein, in Anführungsstrichen, Riesending.
Stellt sich heraus, genau. Naja, also es ist jetzt so, dass meine Vermutung ist, dass das wie eine Art Reflex ist, weil die können mit dieser, ich sag jetzt mal doch sehr, also das ist nur so eine Handbewegung, das ist kein richtiges Schieben, weißt du, das ist mehr wie so ein, und ich glaube, das ist ein Reflex, den die sich einfach angewöhnt haben beim Training oder sonst wo und jetzt kriegen die den nicht mehr los, weil dadurch können die den Stein halt eigentlich nicht nochmal beeinflussen, nicht mit dem, wenigen Schwung, der dann da drauf ist, aber es ist natürlich ein komplettes No-Go, weil es ist verboten. Und ich meine, wenn du das vergleichsweise mit Fußball oder so siehst, wenn im Fußball Handspiel ist und du hast die Hand im Weg und du hast sie nicht aktiv gehoben, ist es trotzdem Hand. Ja. Hm. Und genauso ist es beim Curling. Also ich sag dir, und es war so lustig, weil dann sind 70.000 Memes sind dann irgendwie erschienen. Es gibt ein Meme, da hat einer so eine Postkarte gemacht, so Old-Style 50s, wo man halt genau dieses Foto hat, wo er diesen Curlingstein anfasst und unten drunter steht irgendwie: Ich schwöre, ich habe ihn nie berührt. Ja, also so. Und das war halt so ein Ding im Curling und es gab ja noch ganz viele andere Dinge, aber das war mein Lieblings, also das war meine Lieblingsgeschichte. Und meine zweite Lieblingsgeschichte war, das ist aber leider nicht bestätigt worden, das hatte ich dir geschickt, dass bei den Skispringern das im Vorhinein halt beschissen worden sein soll. Weil je größer so ein Skisprunganzug ist, desto weiter kannst du fliegen. Und wenn da halt nur 10 oder 20% größer ist als deine Körpermasse, dann sind das tatsächlich mehrere Meter, die das ausmachen kann. Und wie kann man da halt bescheißen? Man kann sich ja selber nicht größer machen, aber um diesen Anzug zu messen, wird halt offiziell die Länge vom Boden, also vom Fuß, bis hoch in den Schritt gemessen. Und angeblich hätten einige Sportler ihre Penis sich groß gespritzt, damit die länger sind, damit der Abstand vom Fuß zum Schritt kürzer ist, dann ist nämlich der Anzug insgesamt zwischen 10 und 20% größer. Und wie gesagt, damit hat man dann halt ein bisschen beschissen. Und die Headline war natürlich, Penis größer gespritzt, damit man weiter springen kann. Und ich so, what? Und als ich dann aber gelesen habe, klang es nicht mehr so absurd. Und tatsächlich hat das Ganze auch eine Vorgeschichte, weil nämlich Norwegen letztes Jahr im Weltcup für 18 Monate disqualifiziert worden ist, also oder gesperrt worden ist, weil die nämlich beschissen haben mit den Anzügen. Die haben, die haben in die Anzüge Dinge eingenäht und sie dadurch größer gemacht und auch Sensoren, die halt so verboten waren. Und die sind erwischt worden. Ja. Und ja, also das Ganze hat schon eine Vorgeschichte. Und also ich sag dir, das sind Dinger, oder? Und dann, und was ich auch total witzig finde, ist, dann rennen da einfach mal random irgendwelche Tiere über die Strecke. Ich frag mich immer, ja, das ist natürlich in den Bergen und das ist schon auch, also ein richtiger Naturort und so, aber da muss es doch irgendwelche Streckenposten oder so geben, wie die das dann trotzdem schaffen, dass da einfach Tiere rumrennen.
Also ich habe schon Leute gesehen, die den Hunden hinterherrennen, die da teilweise auf die Schneestrecken und
also
die Skistrecken mit draufrennen
und so. Genau,
also
wir haben beim Slalom hatten wir einen Hund, jetzt hatten wir wieder einen Hund, lustigerweise heißt der auch noch Nazgul, also wie aus dem Herr der Ringe. Und der hat es tatsächlich geschafft, als erster über die Ziellinie zu laufen, statt der Skiläufer. Der ist quasi mit denen um die Wette gerannt und deswegen gibt es tatsächlich ein Finish-Foto von diesem Hund. Und das ist total lustig. Und kaum war die Sache mit dem Hund erledigt, am gleichen Tag läuft abends eine Bergziege oder so ein Bergbock diesen Berg hoch, wo die Skispringer landen. Also das war so, ich so, what? Also eine richtig große, so ein großer Bock. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht, ey. Ja, also ja, ganz viele Sachen. Und da haben wir noch gar nicht über die ganzen dramatischen Geschichten geredet, die in allen möglichen Sportarten passiert sind, inklusive Eiskunstlauf. Oh mein Gott, Eiskunstlauf war dieses Jahr so dramatisch, es war unglaublich. Und zwar alle
bitte
durch die Bank
weg. Bitte nicht so viel spoilern, ich hänge noch sehr weit zurück.
Nein, ich sage nur, es war grundsätzlich sehr dramatisch alles. Viel dramatischer als erwartet.
Genau. Ich bin gerade erst durch die Herren durchgekommen, weil ich mir tatsächlich sowohl die Vorläufe als auch die Küren angucke und von vorne bis hinten quasi.
Ich guck mir das zwar auch an, aber ich finde die Kurzprogramme oder die technischen Programme immer ein bisschen langweilig.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde, teilweise packen die da genauso viel Kunstfertigkeit rein und auch die Kostüme sind nochmal komplett anders und
ja,
so.
Ja, das stimmt.
Ja. Deswegen habe ich Paare und Frauen Eiskunstlauf noch gar nicht gesehen und ich muss eigentlich noch ziemlich viel aufholen, wenn morgen Abend schon die Gala ist.
Ich wollte nämlich gerade sagen, weil ja, dann ist es ja vorbei diese Woche und dann geht's wieder mit normalen Celebrity News weiter. Ja, also da
aber
viel Spaß.
Genau.
Es ist ja noch
Dankeschön,
ein bisschen in der Mediathek drin.
Auf jeden Fall, genau. Diese Real-Life-Sachen, die kann man sich noch sehr lange angucken, auf jeden Fall.
Hast du denn noch irgendwelche Sportarten, also Eiskunstlauf, hast du dir jetzt angeguckt, so in allen Varianten?
Ja, sonst nichts. Ja,
sonst
das hat
nichts?
Schon gereicht. Nee,
ach,
Eistanz
okay.
und Männer-Eiskunstlauf bislang.
Okay. Ich habe zwischendurch mal auch in Sportarten reingeguckt, wo wir was gewonnen haben, weil sonst wird das zu frustrierend. Also Bobfahren.
Ja, ob wir
alles,
in Anführungsstrichen dabei
ist.
Sind, ist mir völlig egal.
Okay, gut. Na gut.
Das waren ja jetzt schon 12 Stunden oder so. Allein
ja,
für
Eistanz und Männer.
Ja, also
wenn du das alles guckst, dann
Männer.
Bist du ja,
genau.
Ja, ja.
Also man kann immer so ein bisschen vorskippen, wenn das Eis neu gemacht wird und während auf die Punkte gewartet wird. Da muss man aber auch sehr präzise sein und
aber
ja, das ist schon viel
Zeit. Das ist doch eigentlich
Zeit.
Auch immer sehr spannend. Wobei bei den Eiskunstlöffern
ist
es halt so, ich
noch
sag
dieser
mal,
kleine
die letzten,
Thron, wo man immer drauf sitzt als Erstplatzierter.
Die letzte und die
gerade.
Vorletzte Gruppe, das würde mir schon reichen. Die anderen Gruppen davor, also die anderen, die da unten rumkrebsen, die muss ich gar nicht sehen. Aber okay.
Aber auch da gibt es schöne Kostüme und oder
ja,
Programme.
Definitiv, das stimmt. Ich habe jetzt auch wieder Musikempfehlungen mitgenommen. Du guckst ein Programm und zack, hast du schon wieder 17.000 neue Songs auf der Playlist.
Ja.
Gut, ich möchte diese Woche neben Olympia noch einmal euch den Podcast ans Herz legen, den ich zusammen mit Patrick mache vom Bahnhofskino. Und zwar ist es quasi ein Schwestern-Podcast oder ein Spin-off oder wie auch immer man das nennen möchte vom Bahnhofskino, nämlich es heißt Bahnhofskino Galactica. Und da besprechen wir wöchentlich, also wir machen einen Recap-Podcast, da besprechen wir wirklich wöchentlich die Sci-Fi-Serie Battlestar Galactica und zwar das Remake. Und das habe ich noch nicht gesehen gehabt. Und Patrick aber schon. Und wir besprechen es quasi eher mit dem Wissen um die Serie und ich eben mit gar keinem Wissen. Was dazu führt, dass ich immer da sitze und 17.000 Fragen stelle, die er nicht beantworten kann. Also es ist eigentlich immer, warum ist das so? Das kann ich dir nicht verraten. Ja, und wird es so und so? Ja, das werden wir sehen. Also so. Aber natürlich ist es schon noch ein bisschen...
Ach so, er kann sie nicht beantworten, weil sie dann wir keine Spoiler wären.
Richtig,
und nicht,
genau.
Weil er es
weil
nicht weiß
nicht oder
weil
manchmal
es in der Serie
es auch
nicht erklärt wird.
Ja, manchmal weiß er es auch nicht. Aber nein, aber grundsätzlich versuchen wir Spoiler zu vermeiden. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt Mitte, Ende Staffel 2. Und ich finde es wirklich richtig gut. Also es ist genau das passiert, was ich mir gedacht hatte, das passiert. Nämlich, dass ich hier sitze und sage, oh, ich wünschte, ich hätte es doch vor 20 Jahren schon gesehen. Weil die halt wirklich richtig gut ist und auch richtig gut standgehalten hat. Tatsächlich in den 20 Jahren, weil die ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre alt. Und ich meine, natürlich gibt es hier und da Dinge, wo man genau sieht, okay, das ist halt doch 2000er Fernsehen, so nach dem Motto Male Gaze und so. Aber so grundsätzlich... Ja, es ist schon wirklich richtig gut. Und es macht sehr, sehr viel Spaß. Und deswegen kommt vorbei, hört euch das an. Wenn ihr vielleicht auch Battlestar Galactica, das Remake, noch nicht gesehen habt oder mal wieder schauen möchtet, ist es genau perfekt, um einzusteigen und uns dann quasi als Nachsprech sich anzuhören. Und ja, und wie gesagt, wir haben sehr viel Spaß und ich glaube, das überträgt sich auch auf den Hörer. Also Bahnhofskino Galactica für eure Podcatcher und eure Ohren. Und ich packe euch den Link in die Shownotes. Ja. Hast cool. du noch irgendwas, was du uns ans Herz legen möchtest?
Ich habe diese Woche ein bisschen gehate-watched.
Oh Gott. Was
aber
denn?
Ich konnte gleichzeitig, auch nicht aufhören. Nein, ich höre ja nur Reality. Das kann ich nicht auch noch gucken, sonst schaffe ich gar nichts mehr. Ich habe tatsächlich die Blue Ribbon Baking Championship gesehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Was die Blue Ribbon ist. Ich wusste nicht, dass es da eine Baking Championship gibt. Aber es klingt ehrlich gesagt, also ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, was man da sieht.
Genau, es ist die amerikanische, ich glaube, die amerikanische Adaption von Great British Bake Off. Also ist irgendwie der Versuch, da irgendwie sowas Amerikanisches draus zu machen.
Es gibt aber The Great British Baking Show. Das ist eigentlich das Rip-Off von The Great
Du meinst
British
die Great American Baking Show.
Ah ja, genau, richtig. Und da genau. sind nämlich da auch, da sind ja auch
genau, die
Paul
ist,
Hollywood
die ist sozusagen, genau, die ist sozusagen ein Remake, aber was ich meine, also oder die das amerikanische Franchise, aber was ich bei Blue Ribbon Baking Championship meine, ist, das ist quasi die amerikanische Adaption. Ein bisschen so, wie der, kannst du dich an diesen amerikanischen ESC erinnern, wo irgendwie alle Staaten gegeneinander antreten sollten, was auch überhaupt nicht funktioniert hat, aber wo versucht wurde, aus dem ESC so ein amerikanisches Phänomen zu machen. Und so ein bisschen ist die Blue Ribbon Baking Championship auch. Das sind irgendwie 10 Bäcker und Bäckerinnen, die aus den USA zusammengesammelt werden, die alle schon mal Blue Ribbons bei der State Fair gewonnen haben im Backwettbewerb.
Ja, weil das kenne ich nämlich, die Blue Ribbon. Also Ribbons, das ist so ein Statement-Preis quasi, genau.
Genau, da gibt es immer so einen Bake Sale und da kannst du deine Sachen einreichen und dann kriegst du einen Blue Ribbon bei der State Fair. Also ein super amerikanisches System und die treffen sich alle und dafür ist so eine künstliche Kirmes aufgebaut und in der Mitte ist das Backzelt und da haben die dann wahrscheinlich 2-3 Wochen lang gebacken oder so. Und dann müssen die Kuchen machen. Und dann müssen die auch sehr amerikanische Kuchen machen, die auch alle immer ganz viel Lebensmittelfarbe enthalten und super auf Effekt gemacht sind und so. Und gleichzeitig sind die Leute aber alle irgendwie sehr sympathisch und interessante Persönlichkeiten. Und irgendwie jeder vierte Kuchen sieht dann auch ganz lecker aus. Insofern gucke ich das weiter.
Okay.
ja, schon. Es ist irgendwie... Also es hat ganz viel genommen von Great British Bake Off, aber gleichzeitig ist es irgendwie so die amerikanische mittlerer Westen-Maga-Version davon. Und das ist so eine ganz merkwürdige Mischung, deswegen kann ich nicht aufhören, die zu gucken.
Okay.
Ja.
Da kann ich hier gerade noch empfehlen, das große Promi-Backen ist jetzt auch wieder zurück, hat gerade angefangen, die 10. Jubiläumsstaffel. Also wenn einer sagt, er möchte sich die deutsche Variante angucken und ich finde, wenn Promis dabei sind, dann ist es noch ein bisschen extra interessant, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, das große Promi-Backen, wenn die regulären, normalen Menschen dabei sind, gucke ich selten. Also ich
habe da ja nur mal eine Staffel von gesehen und fand es irgendwie anstrengend, diese
Sendung.
Also
das Problem ist, die machen es gar nicht schlecht, finde ich, aber die ziehen das halt so künstlich so lang. Das hängt halt damit zusammen, dass die haben immer wirklich 3 Aufgaben auch und ziehen das dann aber über irgendwie 2,5 Stunden, aber auch mit Werbung. Also ich glaube, da ist das Problem die Werbung in erster Linie, weil
ja,
wenn du
das
am Stück sehen würdest, wäre es gar nicht so schlimm.
In der technischen Prüfung irgendwie alles probiert wird und das irgendwie...
Richtig, und es wird auch alles
im
gezeigt,
Genau, und im Laufe der Staffel, finde ich, legt auch weniger der Fokus auf den Leuten, die da backen, was natürlich irgendwie verständlich ist und mehr auf den Kuchen. Aber letzten Endes interessiert mich bei GBBO die Leute eigentlich mehr als die Kuchen.
Ach, ich finde eigentlich im direkten Vergleich, ich finde natürlich hat das britische Backen ein bisschen mehr Charme, was auch an den Leuten, die dabei sind. Ich finde schon, dass das deutsche Format eigentlich gut ist. Aber ich finde halt dadurch, dass das dann sich so lang zieht, das ist mein Problem. Es ist gar nicht der Inhalt.
Genau, es ist wahnsinnig.
Ja, und das und was es dann halt aber ein bisschen besser macht oder ich will nicht sagen erträglicher, aber halt interessanter ist, wenn du entweder die Promi-Variante hast und da sind Promis dabei, die du machst. Diesmal sind Promis dabei, die ich hasse und die ich liebe. Zu denen, die ich liebe, gehört der liebe Herr Hermanns, der hier, wie heißt er denn nochmal mit Vornamen? Unser, der Comedy.
Thomas Hermanns.
Ja, Thomas, genau, richtig. Der ist dabei. Und
cool.
Genau, und ich glaube, das wird ganz lustig. Und noch ein paar andere Leute. Dann sind aber auch mal Leute dabei, wo ich sage so, okay, naja. Und aber das finde ich ganz lustig. Und was ich aber sehr liebe tatsächlich, und da finde ich, das ist das Einzige, wo ich sage, das ist das deutsche Format besser, ist das große Backen, die Profis.
Mhm.
Das gibt es auch im britischen Fernsehen, da heißt es The Great British Bake of the Professionals. Und da sind die Deutschen deutlich besser als die Briten. Mhm. Bei den Briten gibt es immer mehr Unfälle. Da brechen immer mehr von diesen ganzen Zuckerwerken und so zusammen und Schokowerken und so. Aber das ist richtig cool. Und du merkst halt schon, also man kann sagen, was man will, man merkt halt schon deutlich auch, dass es in Deutschland und auch in Österreich, sind auch viele österreichische Leute dann oft dabei, dass es da halt eine ganz andere, muss man wirklich sagen, Zuckerbäcker-Handwerk-Tradition gibt. Als in Großbritannien zum Beispiel. Klar gibt es auch welche in Großbritannien, natürlich. Aber es ist schon nochmal was anderes.
Ja.
Ja. Und ja, also man sieht es deutlich und es wird auch viel, also du siehst auch wirklich, ich finde, der Standard, den wir sehen im deutschen Format, der ist so viel höher, weil einfach es wird akkurat gearbeitet, sauber gearbeitet in der Regel. Das sind alles so Dinge, die man eigentlich für eine Patisserie voraussetzt, wo dann auch wirklich in den britischen Formaten manchmal Teams dabei sind, wo ich sage, das sind eigentlich mehr oder minder bessere Homebaker, ja. Die haben eigentlich bei den Professionals nichts verloren. Nur weil sie eine Bäckerei haben, sind sie noch nicht lange Professionals. Aber egal, auf jeden Fall, das kann ich sehr empfehlen. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile auch 4 Staffeln oder 5. Und das mag ich auch sehr. Ja, gut, jetzt wollte ich gar nicht empfehlen, aber jetzt haben wir ganz viel Backen.
Vielleicht
und,
hast du eine kleine Lanze gebrochen für das deutsche Ausbildungssystem.
Genau.
Im Handwerk.
Genau, ja. Gut. Ja, diese Woche hatten wir ganz viele Tote, leider. Also zum einen ist Robert Duvall gestorben.
Ich habe es vorhin die Woche der toten Männer genannt.
Ja, genau. Robert Duvall ist gestorben mit 95 Jahren. Das ist natürlich auch eine riesige Hollywood-Legende, muss man ja sagen. 95 auch entsprechend alt natürlich schon. Hat jetzt auch schon länger keine Filme mehr gemacht. Wobei man dazu sagen muss, dass er wirklich auch konsistent immer auch kleinere Rollen und so weiter bis hoch in seine 80er und 90er gehabt hat, ja. So ist es nicht. Und Robert Duvall kennt man von verschiedenen Filmen, ganz, ganz groß wahrscheinlich aus Apocalypse Now.
Mhm.
Da gibt es ja dieses eine Zitat, dass er sagt irgendwie, I like the smell of napalm in the morning.
Ja.
Genau. Oder aber auch aus The Godfather. Also da hat er natürlich zwar auch eine seiner sehr bekannten, berühmten Rollen. Für Tender Mercies hat er einen Oscar bekommen damals. Was hat er noch gemacht? The Natural, Sling Blade, Network. Also wirklich ganz, ganz viele, wirklich, also man, der ist 95, der hat so viele große Filme gemacht. Du kannst gar nicht alle aufzählen. Aber ich glaube, was immer genannt wird, ist halt einfach Apocalypse Now und The Godfather. Das sind so die zwei, die meisten wohl wirklich auch gesehen haben und kennen. Und was ich auch nicht wusste, und da war ich jetzt wirklich überrascht, das habe ich gelesen jetzt im Nachhinein, als er verstorben ist, eben in seiner Vita, dass er der Schauspieler war, der in To Kill a Mockingbird den Nachbarn gespielt hat.
Mhm.
Ich so, what? Also er hat Bo Radley den Nachbar gespielt. Und ich liebe ja To Kill a Mockingbird, also den Film. Und,
ja.
Und mir ist es nie aufgefallen, dass der das ist. Jetzt muss ich aber auch sagen, Robert Duvall in Jung hätte ich, glaube ich, so oder so nicht erkannt. Also ich kenne ihn ja nur in alt quasi.
Sein markantes älterer Schauspielergesicht, ja.
Genau. Ich weiß nicht, hast du irgendwie, Robert Duvall sagte dir auch schon was, oder?
Ja, das Gesicht kam mir auf jeden Fall bekannt vor, genau. Die Filme sind allerdings alles Filme, die ich eher nicht gesehen habe. Also weder Apocalypse Now noch die Godfather-Trilogie habe ich jemals gesehen.
Ich wollte nämlich gerade fragen, also Apocalypse Now auch nicht, okay. Wow. Ich habe den einmal gesehen, das ist wirklich ein Meisterwerk, aber ist auch, ich finde, schwer zu ertragen. Ja.
Ja.
Deswegen,
ich glaube, nach meiner Verweigerung in meinem Zivildienst habe ich einfach kein Interesse an Kriegsfilmen
okay, ja.
gehabt.
Ach ja. Mesh hat er übrigens auch, also dem Film, mitgespielt. Mhm. Ja, es gebe ganz, ganz ehrlich, es sind Bücher und Bücher geschrieben worden über ihn und über seine Biografie und sein Leben. Das können wir ja gar nicht alles aufrollen. Das ist einfach zu viel. Was aber interessant ist, da habe ich, also, was heißt interessant, aber spannend insofern, er hat keine Kinder, also das hat man ja auch nicht so oft in Hollywood, dass sich jemand dann eben aus was für Gründen auch immer gegen Kinder entschieden hat. Er war verheiratet und es ging ihm gut, er ist da auch zu Hause verstorben und im Kreise seiner Lieben und hat auf einer Pferderanch in Virginia gelebt und hat da irgendwie so seinen Ruhepol gefunden, nachdem er dann offiziell in Anführungszeichen in Rente gegangen ist. Und ich glaube, er war jetzt zum vierten Mal verheiratet oder jetzt aktuell. Irgendwie sowas hatte ich gelesen. Ja. Ja, und ich meine, es ist schön, dass er friedlich verstorben ist, wenn er denn schon sterben musste. Ja, und genau, also das zu Robert Duvall. Und ich kann nur sagen, guckt euch einfach alle Filme an. Guckt euch durch seine
Filmografie,
danke schön.
Wie auf Deutsch.
Genau. Also es lohnt sich wirklich. Dann haben wir ebenfalls verstorben Tom Noonan mit 74 Jahren. Auch das ein bekannter Hollywood-Schauspieler, aber tatsächlich, ich glaube, eher so in den, ich weiß nicht, ob man Nebenrollen sagen kann, aber ja, irgendwie so. Also Tom Noonan hat zum Beispiel gespielt in Manhunter oder The Monster Squad oder Heat, ist jetzt mit 74 Jahren gestorben und hat zum Beispiel in The Monster Squad hat er Frankensteins Monster gespielt und
Ich kenne den Film gar nicht. Das klingt irgendwie wie so ein Superhero-Film.
Ja, beziehungsweise es ist halt, also ich weiß nicht, es geht so ein bisschen auch in die Richtung, also ich will nicht sagen Trash, aber es ist, ist schon so Genre-Kino auch.
Ja.
Ja, und ich glaube, da ist er auch sehr bekannt für, ja. Da müsste man jetzt müsste man mal Patrick fragen, mit dem ich zusammen den Bahnhof Kino Galactica Podcast mache. Der könnte wahrscheinlich jetzt hier eine Stunde drüber reden. Ja.
Gut, dann schlag mal The Monster Squad vor als Folge.
genau. Ja, und aber es gibt ja noch andere Dinge. Also Robocop 2 hat er zum Beispiel auch mitgespielt oder Last Action Hero. Das ist dann was mir dann eher schon was sagt. Und Heat natürlich von 95. Was haben wir hier noch? The Wife, The Pledge. Hat aber auch zum Beispiel TV gemacht, also X-Files, Law and Order. Okay, wer war nicht in Law and Order? CSI, Hell on Wheels. Also entsprechend auch da einiges gemacht. Und auch nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur und Drehbuchautor. Ja. Ja, also das heißt auch da jemand gegangen und ich kenne das Gesicht auch, es sagt mir auch sofort was, auch jemand gegangen, den man auch immer wieder in Filmen gesehen hat und ja, schade. Dann haben wir Eric Dane, der mit 53 Jahren gestorben ist. Das war tatsächlich erwartbar, aber dass es jetzt so schnell passiert ist, das war überraschend für mich. Denn ich habe ihn jetzt gerade noch eben in Brilliant Minds zum Beispiel, hat er gerade noch eine Folge gemacht, da hat man zwar schon gesehen, dass er körperlich abgebaut hatte, aber okay, wer weiß auch, wann es gedreht wurde, aber dass das jetzt so schnell ging, innerhalb von mehr oder minder 10 Monaten, nachdem er bekannt gegeben hat, dass er eben ALS hat, also diese Autoimmunkrankheit, die dazu führt, dass ja, also der Körper quasi am Ende nicht mehr nutzbar ist, sag ich mal. Also die Nerven und so weiter, die Muskeln stellen ihre Arbeit ein und irgendwann kannst du dann auch nicht mehr atmen, selbstständig und so weiter. Und ja, das hat er vor 10 Monaten bekannt gemacht und ist dann jetzt tatsächlich auch verstorben. Und 53 ist natürlich kein Alter. Es ist auch insofern sehr tragisch, unabhängig davon, dass er halt noch so jung war, dass er ja auch Frau und Familie zurücklässt, also Kinder. Zwei Töchter, die beide die sind nicht mehr klein, aber die sind auch noch nicht erwachsen. Ja? Also das ist wirklich traurig. Ja, und man kennt ihn aus verschiedenen Dingen, aber ich glaube, sein großer Durchbruch war halt Max Steamy in Grey's Anatomy. Also da hat er den Arzt gespielt, den sexy Arzt. Ja.
Den sexy schönen.
Und später dann hat er noch in, ich würde sagen, die zweite, aber wirklich größere Rolle, die er gespielt hat. Er hat ganz viele Sachen dann gemacht, aber die jetzt in letzter Zeit größere Rolle war dann in Euphoria. Da hat er nochmal so einen Hype gehabt als Cal Jacobs. Ja. Ja. Also sehr traurig.
Ja, scheiße.
Dann haben wir Lambert Hemmel, der mit 85 Jahren gestorben ist. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, musste ich kurz überlegen, kenne ich den oder kenne ich den nicht? Ein deutscher Schauspieler, aber als ich das Gesicht gesehen habe, kannte ich ihn, weil der spielt immer die Bösewichte. Ich hätte dir auf Gedeih und Verderb leider nicht sagen können, wie er heißt, aber das Gesicht, das kannte ich. Also Lambert Hemmel, wie gesagt, Bösewicht, Kanzler, also auf der Leinwand, Familienvater etc. Und man kennt ihn vor allen Dingen zum Beispiel eben hat Helmut Kohl gespielt zum Beispiel im Fernsehen. Dann hat er aber auch gemacht, also in Tatorten und sowas war der ganz oft der Bösewicht. Daher, glaube ich, kenne ich ihn auch in erster Linie. Ja, dann hat er auch ja in einigen Dora-Held-Verfilmungen hat er mitgespielt. Klassische ZDF-Sachen, Bergdoktor etc., aber auch der Alte und Tatort. Pfarrer Braun, ja, dann kenne ich ihn auf jeden Fall. Genau, also schade.
Und auf der Bühne hat er auch gespielt.
Genau.
Viel.
Ja. Ja, Mensch, also leider da auch mit 85 Jahren verstorben, aber schon auch natürlich einen Tick älter. Dann haben wir Frederick Wiseman, aber eventuell ist es Wiesemann. Der ist mit 96 Jahren gestorben. Das ist ein sehr, sehr bekannter Dokumentarfilmer, dessen Gesicht ich tatsächlich kannte, wo ich dachte, woher kenne ich den? Und ich glaube, ich kenne den, weil der ist, glaube ich, über die Berlinale irgendwann mal gelaufen und der hat so ein markantes Gesicht und das kann man sich ganz gut merken. Und Frederick Wiseman hat quasi sein ganzes Leben der Dokumentarfilmerei gewidmet. Also von seinen frühen, ich sag mal so, von den 50ern grob bis eben, ja, 2026. Und hat insgesamt 45 Werke erschaffen, die teilweise auch echt bahnbrechend waren in diesem Genre, weil er neue Techniken mit reingeholt hat ins Boot, weil er aber auch einfach neue Blickwinkel gezeigt hat und so weiter. Seine Filme sind immer gerühmt worden für ihre Komplexität, für die erzählerische Kraft, die da drin steckt. Und ganz, ganz viele haben ihn als Vorbild, geben ihn auch an, wenn es heißt, Wiseman hat mich zum Dokumentarfilm gebracht. Und tatsächlich ist sein Erstling einer aus dem Jahr 67, einer der Filme, die auch immer wieder zitiert wird, Titicut Follies heißt er. Und im Jahr 2016 wurde er dann tatsächlich auch für seine meisterhaften und unverwechselbaren Dokumentarfilme, die das Vertraute untersuchen und das Unerwartete offenbaren, mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet. Also war wirklich auch in der Branche sehr anerkannt. Ja, und ist jetzt leider dann, wie gesagt, im Alter von 96 Jahren verstorben. Und dann haben wir noch Thorsten Hemmer, der mit 43 Jahren gestorben ist. Den kannte ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich dachte mir, vielleicht gibt es den einen oder anderen hier, der unter anderem auf Sat 1 die Serie Die Landarztpraxis schaut. Und da war er nämlich der Landarzt, soweit ich weiß, also der Hauptdarsteller. Er hat auch, ja.
Ich glaube, er war ein Koch in der Serie, nicht der Hauptdarsteller, der immer wieder kam, eine wiederkehrende
Rolle. Also da hat er auch mitgespielt und ja, aber ich habe die Serie nicht gesehen. Und er hat auch andere Dinge gemacht, aber das ist, glaube ich, das ist das Aktuelle. Und ja, ist jetzt leider dann jung verstorben.
Es ist nicht genau klar, welche Erkrankung es war, aber es war eine Diagnose, die er im letzten Jahr unerwartet bekommen hat und die dann auch dazu geführt hat, dass er tatsächlich sofort die Landarztpraxis als Produktion, als Serie verlassen hat und quasi ihn auch öffentlich gemacht hat, dass er krank ist und dann innerhalb kürzester Zeit verstarb.
Okay, also auf jeden Fall, es hieß, glaube ich, nach kurzer, schwerer Krankheit, aber wir wissen nicht genau, was genau. Und ja, wo man ihn vielleicht auch gesehen haben könnte, ist in Hundertruf Hafenkante oder in der Soko Wismar. Also da hat er dann auch vor der Landarztpraxis.
Genau, ansonsten war er noch sehr bekannt als Heinz Erhardt-Darsteller. Den konnte er wohl sehr gut in, wie heißt das Wort?
Imitieren,
danke schön.
Aber
meine
dann
Güte,
müsste ich ihn doch eigentlich schon mal gesehen haben. Ich habe ihn jetzt
ja,
gar hab nicht
auch
auf,
gedacht, aber
auf dem Schirm.
Hatte ihn auch nicht auf dem Schirm.
Ja, okay, naja gut, danke dir. Und dann haben wir, also 43, da wird es mir ganz anders, weil das ist jetzt, da bin ich schon vorbei dran, weißt du? Das ist so, Dann ist F.G. Beckhaus gestorben mit 98 Jahren. Den muss ich hier auf jeden Fall erwähnen, weil das ist der letzte Schauspieler gewesen aus der Originalraumpatrouille Orion, der noch gelebt hat. Und jetzt ist er leider verstorben. Ich bin ja ein großer Fan von Raumpatrouille Orion. Und ja, und leider ist er jetzt tot. Aber ich meine, 98 Jahre, das ist natürlich, das ist eine Legacy, sage ich dir. Und ja, da kannst du auch gar nicht alles nennen, was der in seiner Karriere gemacht hat. Aber wie gesagt, ich kenne ihn von Raumpatrouille Orion. Aber er hat natürlich ganz, ganz viel gemacht. Ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, Karl May war, also in den Old Shatterhand-Filmen.
Er ist Ja. Auch noch eine wichtige andere Rolle, er ist der Synchronsprecher von Garak gewesen.
Genau, ich wollte nämlich gerade sagen. Oder aber ja. Synchron hat er ganz viel gemacht, genau. Stahlnetz zum Beispiel auch. Und wie gesagt, Raumpatrouille Orion. Da war er Artan Shubashi. Und ja, und natürlich, klar, als Synchronsprecher von Garak, da ist er sowieso, mir sowieso lieb und teuer. Also das ist, ja, ich liebe Garak, ist einer meiner absoluten Lieblingsfiguren. Genau, und dann hat er aber zum Beispiel, er hat auch Patrick Stewart in Der kleine Lord gesprochen, zum Beispiel, auch interessant. Und also und noch viele andere natürlich. Übrigens auch Robert Duvall in Tage des Donners. Apropos hier, da kreuzen sich dann wieder die Toten, sag ich mal. Ja, sehr, 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 sehr traurig. Also wirklich schade. Und wie gesagt, eine ganz große, ganz lange Vita mit wirklich allem möglichen TV, Fernsehen, Kino und wie gesagt auch ganz, ganz viel Synchron. Ja. Ach, guck, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Er war auch dabei in Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg als Baron von Zwiebelschreck. Sehr schön. Und er war Greg in Captain Future. Ach, das habe ich auch. Lustig, wie das dann manchmal so, wenn man sich das dann so anguckt und dann denkst du dir so, okay. Ja, krass. Klaus Kinski hat da teilweise auch gesprochen. Hector Elizondo. Robert Duvall, wie gesagt, in einigen, in den meisten Filmen. Ja, krass. Ach, schade. Naja, ja. Also, aber ich meine, es waren 98 Jahre, da hast du schon echt, da bist du fast 100. Also, meine Herren, da bist du vielleicht auch eigentlich froh, dass du den Scheiß los bist. Und dann ist ebenfalls verstorben Billy Steinberg mit 74 Jahren. Großer Songwriter. Kannte ich vom Namen her nicht. Ich kenne ja meistens die Leute, die die Songs geschrieben haben, nicht. Aber er steckt halt hinter so Klassikern wie Like a Virgin von Madonna oder aber True Colors oder Eternal Flame für Cyndi Lauper etc. etc. Also das ist natürlich, das sind Riesenhits und noch ganz, ganz viel mehr natürlich. Und ja, und ist jetzt dann leider mit 74 Jahren verstorben und entsprechend sind natürlich dann auch die Artisten, mit denen er zusammengearbeitet haben, bestürzt, dass das jetzt, ja, jetzt so ist.
Genau, sowohl Madonna als auch Cyndi Lauper haben einen Nachruf gepostet, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja.
Der hatte insgesamt 4 Nummer 1 Hits, ne? Das muss man auch erstmal hinkriegen.
Ja, und aber noch eine ganze Reihe von anderen erfolgreichen Songs. Also Nummer 1 ist ja nicht immer auch, also es ist noch mehr als nur Nummer 1, aber ja, natürlich, klar, wirklich große Nummer 1 Hits. Und ich meine, wenn man jetzt hier so guckt, er schrieb Songs für Tina Turner, Celine Dion, JoJo, Demi Lovato, Rod Stewart, Bette Midler, Carrie Underwood, The Pretenders, Cyndi Lauper, Madonna, etc., etc. Also du kommst gar nicht. Naja, also so viel und noch mehr, ja. Naja, also das leider auch, wie gesagt, verstorben. Und dann haben wir am Ende noch natürlich die große, ja, Zivilkampflegende, muss man vielleicht sagen, Jesse Jackson, der mit 84 Jahren gestorben ist, Wegbegleiter von Martin Luther King und
Menschenrechtsaktivist.
Aktivist, dankeschön, genau.
Oder richtig. Bürgerrechtler.
Das war das Wort, das ich gesucht habe. Genau. Genau. Und wie du auch gesagt hast, erster schwarzer Präsidentschaftskandidat. Genau, richtig.
Also er hat versucht, über die Demokraten eine Plattform zu bekommen. Es hat dann nicht geklappt. Sie haben ihn nicht nominiert, aber da hat er sich schon sehr früh, ich glaube 84 oder so, versucht, einen schwarzen Präsidenten als Möglichkeit in den Raum zu stellen, wenn man so will. Er hat das auch länger noch verfolgt und hat es tatsächlich dann diese Bestrebung erst eingestellt, als Obama zum Präsidenten gewählt wurde. Da war er dann quasi, naja, nicht zufriedengestellt, nehme ich mal an, aber da hat er gesehen, dass das, was er jahrelang versucht hat, Früchte getragen hat. Ja,
ja. Und natürlich klar, als Menschenrechts- oder Bürgerrechtsaktivist natürlich eine lebende Legende, also als Wegbegleiter von Martin Luther King auch natürlich auch sein Leben riskiert und so weiter für die Rechte der schwarzen Bevölkerung, was ja dann auch zu einem Erfolg geführt hat. Also die Rassentrennung ist ja dann auch aufgehoben worden. Ja, also Wahnsinn. Und hat sich auch immer wieder natürlich dann auch geäußert zu politischen Themen und so weiter. Und da denke ich mir auch, der wird halt froh sein, dass er den Scheiß jetzt los ist. Also wenn man sich ansieht, was da jetzt gerade so abgeht in den USA, da wäre ich auch froh, wenn ich sterben würde, glaube ich. Es klingt jetzt bitter, aber
ein bisschen zynisch.
Ja, ja, naja. Also es ist aber auch
gruselig.
Ja. Ja, genau. Also Jesse Jackson leider mit 84 Jahren verstorben. Und ganz ehrlich, da kann man wirklich Bücher drüber schreiben. Also deswegen, ich verlinke euch den Artikel und dann könnt ihr einfach mal ein bisschen nachlesen, wenn ihr Interesse habt. Kranke haben wir natürlich immer wieder welche und jetzt ist ja auch Erkältungszeit und so. Aber wir haben einen Kranken, wo ich dachte, wow. Ray J, Sänger, der unter anderem performt. Also ich habe extra nochmal nachgegoogelt, ob ich die Songs auch wirklich kenne. Ja, tue ich. Deswegen habe ich ihn dann doch mit reingenommen, der zum Beispiel jetzt gerade mit Sexy Can I bekannt geworden ist, aber auch noch andere Dinge gemacht hat. Der hat ein Konzert gegeben und bei dem Konzert ist ihm Blut aus den Augen gelaufen. Also, aber nicht in Litern oder so, sondern nur so ein oder zwei Tränchen. Aber die waren halt deutlich rot. Und wie, das ist, also es ist schon, stelle ich mir auch krass vor, wenn dann so irgendwie so Tränen die Wange runterlaufen und die sind halt blutig. Das ist schon ein bisschen Und ja, also der Sänger war zuvor im Krankenhaus mit Pneumonie eingeliefert worden, also
Lungenentzündung.
Genau. Und hat es auch gerade so mit Ach und Krach überlebt. Und hat jetzt auch irgendwie gepostet, bevor er das Konzert gegeben hat, dass er irgendwie, sein Herz würde nur noch auf 25% laufen und er würde sein Leben für seine Fans riskieren, aber das würde er gerne machen, bla bla bla. Und wie gesagt, jetzt hat er dann, als er gesungen hat, hat er deutlich, ja, also wie gesagt, deutlich Probleme gehabt. Und als er dann sein Hemd ausgezogen hat, weißt du ja, wie es manchmal so ist, die schmeißen dann die Klamotten von sich, hat man gesehen, dass er auch einen Herzmonitor getragen hat. Also ja, alles bisschen scary.
Ja, für mich klingt das, als wäre er noch nicht reif für die Bühne.
Ja, also genau, als würde er eigentlich noch ein bisschen ins Krankenhaus gehören, genau.
Ja.
Also, oder jetzt, Fall. Dann wahrscheinlich jetzt auch wieder, du hast schon recht, genau. Ja, also, ich dachte nur so, wow, also dieses, ihm lief Blut aus den Augen, war so, oh, okay. Also da, guten Tag an alle Horrorfilm-Spezialisten, das ist schon ein bisschen gruselig, ey. Ja, naja, also dann hoffen wir mal das Beste für ihn. Aber ich dachte mir, das kann ich nicht umgehen.
Ja, ich hoffe, er legt sich wieder ins Bett.
Ja,
ich finde das ziemlich unverantwortlich, ehrlich gesagt.
Hoffen wir mal beide. Gut. Dann hat Shayla Buff für Schlagzeilen gesorgt. Also die erste Schlagzeile, die durch die Presse ging, war, dass er die Stadt New Orleans oder die Kneipen in der Stadt New Orleans terrorisiert. Also der war wohl auf Kneipentour in New Orleans und hat.
Da ist ja gerade Karneval.
Ja, und
gewesen.
Aber back to his old ways. Also Shayla Buff hat ja immer wieder Probleme mit Drogen und also Drogen, Alkohol und so weiter, ist auch mehrfach in den Zug gegangen und so weiter. Und dann hat er ja aber noch seine Frau kennengelernt und hat eine Tochter mit ihr bekommen und man hatte das Gefühl, das Ganze hat sich so ein bisschen stabilisiert. Und jetzt scheint er aber wieder zurück zu seinen alten Shenanigans zu sein. Das heißt, er zieht wieder um die Kneipen, er nimmt Drogen und er schlägt sich vor allen Dingen auch. Und dann wurde er auch verhaftet deswegen, weil er eine Schlägerei geraten ist und auch richtig eine auf die Mütze gekriegt hat selbst. Und nachdem er dann aber wieder entlassen worden war von der Polizei, hat er einfach weiter getrunken, ist einfach weiter in die nächste Kneipe und hat weiter gesoffen und gepöbelt und so weiter. Und war halt grundsätzlich ziemlich aggressiv.
Mhm.
Und genau, dann hat er halt eine von den, wissen Sie eigentlich, wer ich bin, Nummern abgezogen, weil hat halt auch kein T-Shirt angehabt. Dann ist er aufgefordert worden, er soll sein T-Shirt anziehen. Dann hat er gefragt, ob er mit Karte zahlen kann. Geht immer überall wohl, es geht nur mit Cash. Und ja, und dann hat er irgendwie versucht, den Promi-Barkeeper zu spielen und sich irgendwie hinter die Bar gedrängt. Also es klingt alles ehrlich gesagt so, als wäre er da nicht mehr ganz bei sich gewesen, als er das alles irgendwie gemacht hat.
Das würde ich auch sagen.
Es gibt Fotos jetzt tatsächlich auch von diesen ja, Ausfällen sozusagen, wo er wirklich auch, wo man sieht, dass er verprügelt wurde und selber auch geprügelt hat und da mehr oder minder auf der Straße liegt und dann hat die Polizei ihn halt festgenommen und ja, also alles sehr, sehr schwierig. Und nachdem diese Info rausgekommen ist, weil man hat halt echt lange nichts gehört von ihm und dann kam jetzt plötzlich diese Info und auf den Fuße von dieser Info kam die Info, dass von einem Jahr er sich von seiner Frau getrennt hat oder seine Frau von ihm. Je nachdem. Mit Mia Goth. Und ja, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, dass der ja da so ein Absturz jetzt offensichtlich durchläuft. Also
genau,
es ist halt im Grunde genau so, wie es vor der Beziehung mit Mia Goth war. Wobei man dazu sagen muss, dass diese Beziehung mit ihr auch immer so ein On-Off-Ding war. Also auch immer sehr schwierig, sehr kompliziert.
Und er hatte ja auch eine Zeit lang, in der er Auflagen hatte, tatsächlich nüchtern zu bleiben. Da hatte er auch irgendwie strukturelle Angebote, die er da wahrnehmen musste, irgendwie eine Therapie oder eine Gruppe oder so. Und das scheint alles wieder vom Tisch zu sein. Ja. He went on a bender, wie man so schön sagt.
Ja.
Auf amerikanisch.
Ja, also, also das scheint im Moment nicht so gut zu laufen. Wir hoffen mal, er kriegt es wieder in den Griff, aber es, so wie es jetzt aussieht, sieht es nicht so gut aus. Dann haben wir ein kleines Update zu James Van Der Beek. Da hatte ich ja erzählt, der Schauspieler ist verstorben und da gab es ja jetzt eine große GoFundMe-Kampagne, die von Freunden ins Leben gerufen worden ist, weil es finanziell bei denen angeblich halt schlecht aussah oder sieht. Und da sind ja über 2,5 Millionen zusammengekommen. Und du weißt immer, wenn Geld im Spiel ist, dann kommt auch sehr schnell der Shitstorm. Und jetzt gibt es eben ein kleines Update und zwar kam raus, dass James Van Der Beek mit Hilfe von Freunden, hier heißt es immer in dem Statement, wohl dafür gesorgt hat, dass die erste Rate für die Ranch, auf der sie seit einigen Jahren wohnen in Texas, angezahlt wurde. Das heißt, er hat wohl seinen Freunden gesagt, er möchte, dass seine Familie, wenn er nicht mehr da ist, nicht die Sorge hat, Miete zahlen zu müssen, sondern, oder andersrum, er möchte also nicht die Sorge hat, Miete zahlen zu müssen und dann eventuell rausgekickt werden zu können, sondern er möchte quasi, das war auch das Endziel von dem Paar, sie wollen gerne die Farm, auf der sie da leben oder die Ranch gerne kaufen, aber das ist natürlich, das ist ein Millionen-Ding, ja. Und ich meine, wenn du dir überlegst, die erste Rate sind schon 4 Millionen und weiß nicht, wie viele Raten da noch folgen, aber ich denke, es werden noch einige sein. Und wenn er sagt, er hat es mit Hilfe von Freunden zusammengekratzt, gehe ich mal davon aus, dass einige von seinen Freunden ihm halt einfach Geld geliehen haben, weil er das Geld nicht hatte. Und naja, und jetzt hat er, wie gesagt, die erste Rate angezahlt, um zu sichern, dass die Farm irgendwann der Familie gehören kann. Und dann müssen die sich eben nicht mehr um Miete kümmern, sondern nur um die Abzahlung der, es ist keine Hypothek, aber also der Hypothek in Anführungszeichen so. Und jetzt gab es halt natürlich einen großen Shitstorm, weil die Leute dann gesagt haben, okay, wenn die keine Kohle haben, wie können sie es dann leisten, 4 Millionen Anzahlung für die Farm zu zahlen? Und ich finde, da darf man halt nicht daran vergessen, dass ja nicht die Frau und die Kinder das bezahlt haben, sondern dass irgendwie, wie auch immer, James Van Der Beek das gestemmt hat. Und ich vermute mal, wenn es heißt, mit Hilfe von Freunden, dass er sich das Geld in erster Linie geliehen hat. Denn man weiß von der Familie, dass die vor Jahren, also vor 3 oder 4 Jahren, dass die Riesenbatzen an Steuernschulden abzahlen mussten. Und das haben sie auch hinbekommen. Aber das waren auch irgendwie 300.000 Euro oder sowas oder Dollar oder sowas. Um den Dreh muss es gewesen sein. Und jetzt ist halt die Frage natürlich von allen Leuten, die gespendet haben, also nicht den Prominenten, aber halt den anderen, ist halt jetzt das Geschrei los, so von wegen, ja, lügen die, haben die doch Kohle und so weiter, die sollen sich doch mal zusammenreißen. Wir sind nicht dafür zuständig, die zu finanzieren und so. Also es ist ein riesen Ding gerade. Und jetzt haben sich mehrere Leute auch geäußert und gesagt, das ist Bullshit. Die Familie hat keine Kohle, das ist auch nicht gelogen. Und die Leute, die hier groß rumschreien, die wissen nicht, wovon sie reden.
Es sind bestimmt auch nicht dieselben Leute, die gespendet haben.
Ja, oder zumindest nicht die, die die großen Beträge gespendet haben. Aber also ich denke, da ist, also es klingt natürlich, es sieht natürlich nach außen hin auch schon komisch aus, dass da diese 4 Millionen gestemmt wurden, weil es ist halt echt eine große Summe. Aber wer weiß, bei wem der sich Geld geliehen hat, weißt du? Also das ist wie gesagt. Und ja, also das ist der aktuelle Stand. Dann hatten wir einen Riesenskandal. Es war so, what? Prinz Andrew ist verhaftet worden. Und ja, das ist wirklich ein Riesending, weil normalerweise, ich will nicht sagen, steht die Königsfamilie unter Schutz, aber sie haben doch einen gewissen Schutz generell. Und ja,
Also erstmal stehen sie natürlich nicht unter einem besonderen Schutz. Das Gesetz gilt für alle,
in
Großbritannien.
Also soweit ich weiß, steht die direkte Königsfamilie, also Charles, Camilla, William und Kate. Kate weiß ich, aber William vor allen Dingen. Also die direkten Thronfolger quasi. Soweit ich weiß, können die nicht vor Gericht angeklagt werden.
Okay.
Soweit ich weiß, aber ich will jetzt nicht.
Ist das nicht die Grundidee der konstitutionellen Monarchie, dass auch ein König sich vor der Verfassung verteidigen muss?
Aber okay. Ja, aber egal. Auf jeden Fall, grundsätzlich hast du recht. Der Rest, ja, definitiv.
Also weil die Briten haben es ja erfunden, dass ihre Könige auch abgesetzt und eingeschränkt werden können.
Naja,
die
wurden ja in der Regel geköpft, genau. Weißt du?
Ja, das waren die Franzosen, aber.
Ja. Weißt du, warum Prinz Andrew verhaftet wurde?
Er wurde verhaftet in Zusammenhang mit den Epstein-Files und zwar nicht wegen der Anklage, wegen der er sowieso schon immer im Zwielicht stand, dass er mit Minderjährigen Sex gehabt haben soll, beziehungsweise sexuelle Gewalt ausgeübt haben soll, sondern...
Also Virginia, ich bin so schlecht immer noch, obwohl der Name tausendmal in den Medien gefallen ist. Virginia Guffrey, glaube ich, oder?
Mhm, ja.
Heißt sie, ist ja mittlerweile leider verstorben, also hat Suizid begangen. Und sie hatte ihm ja vorgeworfen, dass er sie mehrfach vergewaltigt hat. Und das ist ja schon seit Jahren ein Thema. Und dann hat aber tatsächlich Prinz Andrew sich nach vielen, vielen langen Jahren mit ihr außergerichtlich geeinigt und hat ihr entsprechend Gelder gezahlt. Und aber sie hat, wie gesagt, darauf bestanden und ist auch weiterhin gesagt, dass Prinz Andrew sie halt vergewaltigt hat, während er gesagt hat, das stimmt nicht. Und jetzt hat das Ganze aber ein weiteres Nachspiel, weil die Epstein-Files, so nennt man sie, sind ja veröffentlicht worden. Das sind aber Millionen und Millionen von
Textdokumenten,
genau,
und
da
kommt
man auch, muss man erstmal jetzt durcharbeiten. Ich denke, da werden wir auch für die nächsten Jahre noch von was haben. Und unter anderem sind da jetzt eben Textnachrichten aufgetaucht, wo die Vermutung, die sie schon lange hatten, wohl jetzt bestätigt werden konnte, dass nämlich Andrew in seiner Funktion als nicht nur also als Royal, aber eben auch in seiner Funktion als diplomatischer Botschafter für verschiedene Firmen etc., dass er da wohl Geheimdokumente, also finanzieller Art, wirtschaftlicher Art, weitergereicht hat an Epstein. Und das ist halt einfach Amtsmissbrauch.
Genau.
Und ihm wird halt Amtsmissbrauch vorgeworfen. Ja.
Quasi Durchstechen von geheimen Informationen.
Genau. Also er hat wohl ganze Berichte, irgendwie Wirtschaftsberichte oder was weitergegeben. Also das muss, ja, alles sehr, ja, sehr.
Es reicht auf jeden Fall für eine spektakuläre Gefangennahme, nein, wie heißt denn das? Verhaftung.
Genau.
Und Abführung, die dann
alleine,
auch
dass überhaupt ein Royal abgeführt wird,
genau,
von der Polizei.
Die dann wirklich
das
auch
ist
sehr
halt
öffentlich dokumentiert
Ding,
wurde.
Ey. Ja, ja, ja.
Und gleichzeitig hat ja die Krone auch eine Nachricht veröffentlicht, also Charles in seiner Funktion als König, dass er damit quasi einverstanden ist.
Genau, dass er das unterstützt, dass er dafür ist, dass alles aufgeklärt werden kann, etc., etc., genau. Aber es ist natürlich, also
er hatte seinen Bruder doch auch schon... Er hat ihm die Prinzenwürde entzogen, oder? Und das war letztes
offiziell
Jahr.
Offiziell die Queen, aber es war natürlich er dann, der das auf die Wege gebracht hat, genau. Und dann später, als er dann jetzt König war, nachdem die Queen verstorben war, hat er dann noch weitere Dinge eben ihm abgezogen. Also genau, ihm sind alle Titel aberkannt worden. Er musste natürlich alle Charity-Geschichten und so weiter abgeben. Alle Militärwürden, alle Militärgeschichten plus. Er musste jetzt sogar auch ausziehen aus seiner Royal Lodge, wo er halt gewohnt hat. Und also der hat wirklich komplett alles verloren. Und jetzt auch noch das. Und vor allen Dingen, was mir dann aber schon fast wieder ein bisschen leid tut, obwohl eigentlich er dieses Mitleid nicht verdient hat, ist, dass diese Verhaftung an seinem 66. Geburtstag stattgefunden hat. Also auch noch das, weißt du, wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht sorgen. Also das war echt, also wenn du schon verhaftet wirst, schon schlimm genug, aber dennoch an deinem Geburtstag, also das ist richtig scheiße. Und ja, und überhaupt, dass halt, wie gesagt, ein Royal verhaftet werden kann. Ich glaube, der letzte verhaftete Royal war vor 100 Jahren oder so. Also das ist wirklich sehr, sehr selten, dass das so stattfindet. Dann haben sie natürlich noch zwei Sitze, also nicht Landsitze kann man nicht sagen, aber Wohnsitze noch zusätzlich durchsucht wegen Unterlagen, Akten etc. Und ja, wir werden sehen. Und Andrew war dann einige Stunden in Haft und ist dann jetzt aber wieder zu Hause. Aber ja, also sichtlich gebeutelt.
Das ist ganz schön krass, oder? Wenn man berücksichtigt, wie, also die Nachrichten über die Epstein-Files sind ja extrem laut und man liest ja ständig irgendwie was Neues. Wir haben ja auch schon über Norwegen gesprochen, wo es auch droht, Konsequenzen zu haben oder zumindest erstmal für sehr laute Nachrichten sorgt. Aber es ist schon erstaunlich, dass Prinz Andrew, beziehungsweise Andrew, er ist ja kein Prinz mehr, einer der ersten
Andrew
ist, der da wirklich so...
Andrew Windsor heißt
er. Da muss ich immer an diesen Kuchen denken, den ich unbedingt mal machen wollte, diesen Mountbatten-Kuchen. Ja, dass der einer der ersten ist, für den das wirklich Konsequenzen hat, das ist auch krass, finde ich.
Vor allen Dingen, ich denke mir halt wirklich, wenn jemand wie Andrew, der doch eigentlich unter einem gewissen Schutz trotzdem noch steht, wenn der so einfach verhaftet werden kann, dann vermute ich, dass
einfach
viele...
Einfach war das bestimmt nicht.
Nein, aber ich meinte, dann vermute ich, dass viele, die in diesen Epstein-Unterlagen auftauchen, jetzt in ihren Schuhen zittern.
Genau.
Weil wenn
ich,
der das kann, dann haben die viel weniger Schutz haben, wie so, ich sag mal, einfache Wirtschaftsmillionäre wahrscheinlich schlechtere Chancen. Am Ende wird es wahrscheinlich dann darauf hinauslaufen, dass dann Andrew irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird, aber die ganzen anderen, die es auch verdient hätten, dann wieder davon kommen.
Das befürchte ich auch so ein bisschen, dass da jetzt so ein, also ich meine, ein völlig verdientes, aber ein Exempel an Andrew statuiert wird und dann weiß ich nicht,
ja,
war es das erstmal. Keine Ahnung.
Ja, wenn man ihm das überhaupt dann auch so nachweisen kann. Ich meine, es ist ja jetzt erstmal nur der Vorwurf.
Hm.
Und dann werden wir sehen, was daraus wird. Also, ja. Es ist, aber es ist zumindest spektakulär, das muss man schon sagen. Damit hat halt auch absolut gar keiner gerechnet.
Ja.
Ja, deswegen habe ich das jetzt hier mit reingebracht, weil normalerweise, wie gesagt, reden wir ja eigentlich nicht so wirklich über Royals, aber es gibt manchmal doch so Themen, wo man echt sagen muss, okay, wow, also das, ja, das ist, das hätte keiner erwartet, ist so spektakulär, da müssen wir drüber reden. So, dann haben wir noch, ja, Hudson Williams, unser Shane Hollander aus Heated Rivalry, was du ja mittlerweile komplett durchgebinged hast.
Ja, an einem Tag.
Die Eishockey-Love-Story, genau. Und Hudson Williams also hat jetzt bestätigt, dass er eine Freundin hat, mit der er auch schon seit, ich glaube, fast 20 Jahren zusammen ist. Oder er sagte irgendwie seit den 2000ern. Ich so, oh, okay. Sagen wir so.
So alt ist er noch gar nicht, oder?
Also er hat, glaube ich, gesagt, she's on my side since the 2000s. Wie? Genau, hier, er hat gesagt, with me since my 2000, ach nein, entschuldige, ich korrigiere mich. With me since my 2000 gold master protege smoked and squealed and I had no job.
Genau,
also
er hatte irgendwie ein rauchendes altes Auto. Das genau. Auto wurde 2000 gebaut, aber
genau,
das war
so
quasi
rum.
Schon ein altes Auto. Und er hatte keinen Erfolg und kein Geld und sie hat durch die ganze Zeit zu ihm gehalten und jetzt, wo er
ich
überschüttet wird.
Ich finde, sie sieht
wird,
auch niedlich aus. Also da gibt es Fotos.
Die beiden
Fotos
sehen zusammen niedlich aus.
Ja, hat ein paar Fotos gepostet. Ich finde, sie sieht auch jetzt nicht, ist ein hübsches Mädel, aber jetzt auch nicht irgendwie so, dass ich sagen würde, extrem herausragend modelhübsch oder so. Ich finde auch total süß, es gibt ein Foto von den beiden, wo die sich so auf die Couch flärzen, wo ich so denke, naja, also wenigstens sind sie irgendwie noch ein bisschen normal.
Ja, die machen einen sehr normalen Eindruck. Er hat das ja gepostet am Valentine's Day und es ist auf jeden Fall, finde ich, vielleicht die Inszenierung, aber es sieht nach einer sehr gemütlichen
Beziehung
aus. Genau, einer,
ja,
einer sehr eingesessenen, möchte ich sagen, wie so eine alte Couch. Also die fühlen sich sehr wohl in ihrer Beziehung.
Also ich meine, es heißt ja Longtime Girlfriend. Also die sind ja eigentlich offensichtlich schon ein paar Jahre zusammen. Und es war aber bisher immer so, dass beide Hauptdarsteller aus Heat Drury, wo ja immer alle wissen wollten, haben sie eine Freundin, haben sie einen Freund, natürlich auch die Gerüchteküche, oh, haben sie was miteinander natürlich, wie es halt immer so ist. Und die beiden haben sich halt konsequent nicht geäußert. Und das verständlicherweise, es geht ja auch keinen an, finde ich dann auch okay. Aber, und das ist jetzt halt das erste Mal, dass er sich überhaupt irgendwie äußert. Wobei man dazu auch sagen muss, dass mittlerweile die Presse herausgefunden hat, dass er eben diese Freundin hat. Also ich glaube, das war auch so ein bisschen der Reveal, weil es ihm am Ende nichts anderes übrig blieb, weil klar war, dass das von der Presse dann jetzt auch bald rauskommen wird. Aber,
ein süßer Nebeneffekt von diesem Coming Out mit seiner Freundin und diesen 6 Fotos ist, dass auf einem Foto auch Shane drauf ist. Also, Ilya.
Connor Story.
Connor Story. Nee, er ist doch Connor Story, oder?
Nein, er ist.
Ich verwechsel die beiden immer. Ach, stimmt, du hast recht.
Er ist Hudson Williams. Jetzt bring mich doch nicht durcheinander.
Ja, ja,
genau.
Ist schlimm. Jedenfalls, Connor Story ist auch auf einem Bild und da hat er auf seinem Instagram-Bild auch ein kleines rotes Herz drum gemalt, was ich ganz süß finde. Also sie spielen weiterhin damit irgendwie, dass Leute sie shippen.
Ja, und sie behaupten ja auch die ganze Zeit, sie seien beste Freunde. Und also ich sag mal so, wenn ich solche, also ich meine, die hatten ja einen Intimacy-Coordinator.
Ich wollte gerade sagen, wenn
man
sich bei
ja
dem Dreh nicht kennengelernt
genau,
hat, dann weiß
also
auch
es hat
nicht.
Ja auch alles gut geklappt. Aber ich meine, und die verstehen sich ja offensichtlich auch gut, weil, also das, man hat ja, es gibt ja viel Behind-the-Camera-Footage und so, wo man es auch sieht, aber es spielt auch vor der Kamera. Also die haben halt einfach eine gute Chemie und schaffen es auch ganz gut, diese ganzen Sexszenen auch so, also sind nicht nur die Sexszenen, aber auch die Sexszenen halt einfach auch überzeugend zu spielen. Ich glaube, das kannst du auch nicht, wenn du einen Partner hast, mit dem du dich nicht wohlfühlst, außer du bist wirklich ein Genie-Schauspieler und ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, auf dem Level sind die noch nicht. Und nicht,
na, sie sind immerhin so gut, dass ich es überhaupt nicht für möglich gehalten hätte, dass beide hetero sind.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin ehrlich gesagt davon überzeugt, dass Connor Story mindestens mal bi ist, wenn nicht vielleicht sogar komplett gay, aber auf jeden Fall bi, Was aber, oder Pan, eins von beiden. Bei Hudson Williams wundert es mich nicht, dass er zumindest jetzt in einer Hetero-Beziehung ist. Ich glaube, der hätte grundsätzlich auch nichts, also ich glaube, dem wäre das egal. Aber ich persönlich würde vermuten, also meine ganz persönliche Spekulation, super unseriös, ja.
Ich wollte gerade sagen, worauf basiert das denn?
Auf meinem Feeling. Also super unseriös, Hudson Williams Head und Connor Story B. Wäre meine Spekulation, aber ja, so. Ja, so. Also auf jeden Fall, Hudson Williams ist vergeben, ihr dürft jetzt alle weinen. So, Punkt. Und dann haben wir noch Allison Holker, die sich verlobt hat. Das ist die Ex-Frau von Twitch. Beide sind bekannt geworden ursprünglich durch So You Think You Can Dance, also eine Tanzshow. Beide sind auch Tänzer und haben dann aber auch noch ganz viel mehr quasi, haben eine eigene Brand aus sich gemacht. Und Twitch ist ja tragisch ums Leben gekommen, er hat sich also auch umgebracht. Und die beiden waren aber verheiratet, haben auch gemeinsame Kinder und so weiter. Es war alles sehr, sehr tragisch. Und jetzt, 4 Jahre nach dem Tod von Twitch, hat sie quasi sich erneut verlobt. Also sie hat dann einen neuen Mann kennengelernt, mit dem sie jetzt, wie gesagt, diese 4 Jahre lang zusammen ist. Und die Verlobung ist auch wohl so gewesen, es war eine Überraschung für sie, also sie hatte Geburtstag und eigentlich war eine Geburtstagsparty geplant. Das heißt, sie ist dann auch zu ihrem Geburtstag gekommen und auf der Geburtstagsparty hat dann also ihr Freund sie um ihre Hand gebeten und dann wurde quasi aus der Geburtstagsparty eine Überraschungsverlobungsparty. Ja, und entsprechend war natürlich auch dekoriert. Also klar war das dekoriert eigentlich für den Geburtstag, aber man sieht dann doch, dass natürlich im Hintergrund die sich Gedanken gemacht haben, weil es gibt da so ein Foto, das haben die da so aufgebaut mit 1000 roten Rosen und rosa, rot und sowas, ganz viele Rosen und so irgendwie, ich weiß nicht, ob das Vorhänge sind oder irgendwie so, oder so Pflanzen irgendwie so Stoffbahnen oder so, genau, und Kerzen und so weiter. Und dann geht er halt vor ihr auf die Knie mit dem Ring. Und lustigerweise, was ich total witzig finde, ist auf dem Foto, man sieht es ja jetzt nur von in Anführungszeichen Weite, man sieht aber deutlich, dass die Ringschatulle, die er trägt, türkis ist, was bedeutet, es ist ein Ring von Tiffany's.
Oh, das weiß man. Okay.
Ja, weil kennst du nicht dieses Logo und die Farbe von Tiffany? Oh mein Nein. Gott, gib mir dein Gay-Pass zurück, ey. Also wirklich. Tiffany's ist türkis. Genau. Okay. Also das ist eine ganz markante Farbe. Wenn du diese türkise Farbe irgendwie siehst bei einer Tüte oder bei einem Karton oder so, weißt
also
du direkt,
dass es
Tiffany's.
Also falls mein Mann mir doch irgendwann mal Schmuck schenken sollte, kann ich dann schon in Tränen ausbrechen, ja. Wenn die
Also das
Schüssel
ist meine Spekulation, dass
es
Tiffany's ist, weil halt das dieses markante Türkis hat. Ich meine, vielleicht hat er auch nur eine türkise Schachtel geholt, aber das glaube ich eigentlich nicht.
Es würde, glaube ich, zum Gesamtkitsch der Inszenierung passen.
Es ist schon sehr
Schmuck
kitschig.
Bei Tiffany's
ja, absolut.
Zu
Man muss dazu
du
aber
hast
auch
vergessen
sagen,
zu erwähnen, dass ihr Lieblings, also ein Sänger ihres Lieblingsliedes auch eingeladen war und der das dann auch noch live da gesungen hat, also
ja,
ihren
ja.
Song.
Obwohl das
sozusagen
ja ursprünglich ihr Geburtstag gewesen wäre, da hätte ich es dann wieder irgendwie cool gefunden, wenn ich meinen Lieblingssänger zum Geburtstag geschenkt bekomme. Also eine Performance von dem Sänger natürlich nur. Die Kinder waren auch alle dabei, also wirklich ganz süß. Man muss jetzt dazu auch sagen, also ich bin ja dann doch ein bisschen, manchmal ein bisschen fies, weil mir ist dann auch gleich eingefallen, okay, vielleicht hat er das, also er hat das bestimmt auch so inszeniert, weil er das schön findet und glaubt, damit ihr eine Freude zu machen, was er ja auch gemacht hat. Aber tatsächlich muss man ja auch sagen, dass die erste Verlobung, als sie sich mit Twitch verlobt hat, auch ein Riesenspektakel war. Und ich glaube, dann will man vielleicht als zweiter potenzieller Ehemann in nichts nachstinken, weißt
okay.
du? Also
Fußstapfen.
Die beiden haben ein gemeinsames Musikvideo gedreht, also Tanzvideo. Und dann, als es quasi abgedreht war oder mehr oder minder mitten im Dreh, hat dann halt Twitch daraus eine Verlobungsperformance gemacht und hat sie dann eben gefragt. Also ist auch alles auf Kamera festgehalten. Ja. Na gut, also ich hoffe, dass sie wieder sozusagen ihr Glück wiederfindet und dann gratuliere ich mal. Und nach der Verlobung kommt die Hochzeit und in dem Fall haben wir Maya Hawke, die geheiratet hat. Das ist die Tochter von Ethan Hawke und Uma Thurman und das finde ich total lustig, weil die ist...
Du hast sie jetzt als Tochter von bezeichnet, sie ist auch Schauspielerin.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil es ist total lustig, weil sie mittlerweile selbst eben ja gestandene Schauspielerin ist, unter anderem in Stranger Things, also ich denke, da werden die meisten...
Also sie ist nicht
erkennen.
Nur ein Nepo-Baby.
Genau, also sie ist auch ein Nepo-Baby, aber sie ist mittlerweile auch wirklich bekannt und was ich total lustig finde, ist, dass viele gar nicht wissen, wer Ethan Hawke ist, der die Fans von Maya Hawke sind. Das heißt, die kennen Maya Hawke, aber können mit Ethan Hawke nichts anfangen. Und Ethan Hawke hat mehrfach jetzt schon die Anekdote erzählt.
Ich glaube, man
erzählt.
Nennt das jung.
Ja, genau, aber genau. Also Ethan Hawke hat mehrfach schon, höre ich da etwa Shade, hat mehrfach jetzt schon die Anekdote erzählt, dass er mit seiner Tochter unterwegs gewesen ist und dass die angehalten worden sind, eben tatsächlich von einem jungen Fan, der meinte, oh, ob er ein Foto haben kann. Und Ethan Hawke natürlich so, ja klar, kein Problem. Und dann meinte der Fan so, nicht von dir, von ihr. Und dann meinte sie, wieso von dir? Weißt du, so, hä? Wer ist der alte Mann? Und das erzählt er selber total gerne, weil er natürlich auch stolz auf seine Tochter ist, genau. Ja. Also das finde ich immer sehr lustig. Und ja. Und
der Shade ging natürlich auch an mich, weil ich Maya Hawke nicht kenne, Stranger Things nie gesehen habe.
Okay.
Oder nicht so richtig jedenfalls. Und Ethan Hawke mir sehr, sehr vertraut ist aus diesen ganzen weirden 90er-Filmen.
Ja. Also sie hat Christian Lee Hudson, ich liebe Ethan Hawke, ich liebe Getecker zum
ich
Beispiel.
Auch.
Oh, Getecker ist einer meiner Lieblingsfilme, also Sci-Fi-Filme. Mhm. Also ja. Christian Lee Hudson ist ein Musiker und jetzt der Ehemann. Also die beiden haben geheiratet und auch sehr, sehr romantisch, nämlich am Valentinstag. Vielleicht haben sie sich gedacht, dann vergessen sie das Datum nicht oder so. Also 14. Februar.
Und also originell ist es nicht.
Nein, natürlich nicht. Aber ja. Und wie gesagt, sie haben geheiratet und es ist, also es war so ein bisschen als Winterhochzeit inszeniert, weil sie halt über ihrem weißen Hochzeitskleid ein ja, Mäntelchen getragen hat mit so Federn dran und so. Also was, glaube ich, auch notwendig war, weil es ist doch noch recht frisch, denke ich, da draußen. Es war ein sehr klassisches, weißes Kleid, da können wir gleich nochmal drüber reden. Und er hat dann einfach einen schwarzen Tuxedo getragen, ganz klassisch auch mit weißem Hemd. Und Uma Thurman hat ein hellblaues Kleid getragen, ganz nett. Und Ethan Hawke halt auch ganz in schwarz gekleidet, aber auch ganz klassisch. Und ja, Mensch. Und
Ethan Hawke hatte auch so ein silbernes Medaillon um den Hals und dadurch sah er so ein bisschen aus wie ein Priester, weil er so ganz in schwarz war und dann so ein kleines weißes Ding oben am Hals, das sah auf.
Ich überlege
von Weitem
gerade,
so ein bisschen aus wie ein katholischer Priester.
Ich wollte nämlich gerade sagen, ich muss das Foto einmal kurz aufrufen. Ich überlege gerade, ob das vielleicht, weißt du, so wie die Cowboys, die haben doch immer so dieses Metall, ja genau, das ist genau so, was ist es auch.
Genau.
Also wurde so quasi nur so zwei Bänden, das ist halt als Bändchen. Alternative zu einem, genau, und dann halt wird zusammen von diesem runden Schmuckteil. Das ist so eine Alternative zu einem Schlips oder so, genau. Ja, also das Kleid, das sie trägt, ist schon super klassisch. Also sehr, sehr kein großes Bling oder sowas irgendwie. Alles sehr, sehr schlicht. Ich weiß auch gar nicht, ist es richtiges Weiß? Ich glaube fast, oder?
Ja, das Weiß ist schon weiß. Aber
und,
ansonsten ja.
Ich
finde den Schnitt wahnsinnig
Rock.
Schön. Genau.
Es ist halt sehr, sehr, wirklich sehr klassisch. Ich finde es halt zu schlicht. Also
nee,
es ist
nicht.
Wirklich keine Arme.
So.
Und hochgeschlossener Kragen, also so ein bisschen U-Boot-Ausschnitt, ganz, ganz, ganz leichter. Und aber bis hoch zum Hals geschlossen quasi. Und wie gesagt, auch alles durchgehender Stoff, keine Spitze, keine Haut, die irgendwo durchblickt. Also alles sehr, sehr klassisch und züchtig, sagt man, kann man wirklich sagen. Und dann, wie gesagt, ausgestellter Rock, ganz, ganz klassisch auch da. Und dann hat sie, als die draußen waren, hat sie drüber getragen, ein weißes Mäntelchen mit Federn. An den, also so eine Art, so ein bisschen so ein Bolero-Mäntelchen mit so Federn an den Armen und an der Taille. Und ich kann mich bei Federn immer nicht entscheiden, aber potenziell finde ich sie meistens hässlich.
Aber das hier sind schöne. Also,
okay.
Die finde ich schön.
Gut.
Strauß finde ich schön, meistens.
Ich wollte gar nicht sagen, ist das Strauß? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube ja.
Okay.
Das sind immer die teuersten.
Okay.
Noch nie drüber nachgedacht, wo man anders als bei Pelz die Federn herkriegt. Ob das ethisch vertretbar ist, dass man Federn trägt.
Na, also ich denke,
nachgedacht.
Ja, also ich hoffe doch, es sind Fake-Federn. Aber you never know. Übrigens, eine ganze Reihe von ihrer Stranger Things Crew waren dann auch da gewesen.
Mhm, genau.
Ja, naja. Gut, ich verlinke euch den People Magazine-Artikel, da seht ihr einiges an Bildern, da könnt ihr ja mal gucken. Mir war es zu schlicht, aber grundsätzlich, glaube ich, sieht es wirklich hübsch aus. Ja. Gut, das war das. Dann sind wir durch mit dieser Folge. Und ich muss jetzt einmal kurz erklären. Ich weiß immer nicht, wie viel ich an privaten Informationen rausgebe. Ich gebe ja schon immer sehr viel über mich privat bekannt, quasi hier im Podcast. Auf der anderen Seite ja auch nicht so viel, aber trotzdem. Auf der anderen Seite möchte ich daraus jetzt eigentlich auch kein großes Geheimnis machen. Also warum, wieso, weshalb? Deswegen ganz kurz. Ich bin für die nächsten 4 Wochen im Krankenhaus, weil ich eine Magen-OP bekomme. Ich hatte ja schon öfter hier mal darüber gesprochen, dass ich ein bisschen dicker bin. Und damit ich das alles so ein bisschen besser in den Griff bekomme, findet jetzt eben diese Magen-OP statt. gehört. Aber das heißt, ich bin dann halt jetzt die nächsten 4 Wochen quasi nicht in der Lage, Podcast aufzunehmen. Und dann hatten wir uns überlegt, was machen wir? Setzen wir einfach 4 Wochen aus, weil ich meine, das ist echtes Leben und da muss ich mich jetzt drauf konzentrieren. Da muss ich jetzt erstmal, da sind andere Dinge wichtiger. Und dann habe ich aber gesagt, das möchte ich eigentlich nicht so gerne, aber dass wir eben von Woche zu Woche live einen Podcast aufnehmen, weil wir müssen ja zeitnah sein, das schaffen wir halt auch nicht. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir einfach 4 Sendungen vorproduzieren mit Themen, die uns interessieren. Und genau das haben wir auch gemacht. Das heißt, ihr werdet weiterhin in die 4 Wochen, in denen ich jetzt nicht aufnehmen kann, Podcasts jeden Montag eingestellt bekommen in eure Podcatcher und in den Feed. Aber es wird keine aktuelle News sein, sondern also in Anführungszeichen aktuell, sondern es werden Themen sein, die uns interessieren, unter anderem auch ein bisschen True Crime inspiriert, aber natürlich auch ganz klassisch Hollywood. Und wenn jetzt wirklich zwischendurch was ganz, ganz, ganz Großes passiert, ich weiß nicht, Zendaya heiratet spontan oder so, dann
haben wir es verpasst.
Nein, dann werden wir es auf jeden Fall hinterher besprechen.
Ja, natürlich.
Oder aber ich werde ganz laut schreiend auf unseren Kanälen auf jeden Fall twittern oder skieten oder tröten, weil das lasse ich mir natürlich nicht entgehen, aber die Aufnahme dazu wird dann später erst stattfinden. Genau. Ja. Das heißt, ihr seid quasi vorgewarnt, in Anführungszeichen, aber ihr werdet ja trotzdem was auf die Ohren kriegen. Und ansonsten lasst es euch gut gehen, haltet die Ohren steif und wir hören uns dann zumindest in gewohnter Form erst wieder Ende März, beziehungsweise mit einer kleinen Überraschung in den nächsten 4 Wochen dann ganz regulär weiter nächsten Montag. Bis dann.
Genau.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.